läuft es richtig schlecht im Moment. Der größte Teil unserer Stellwerke, der kommt aus den 50er, 60er Jahren. Der Jenga-Turm, der noch ein paar Stöckchen raus und der stürzt ein und das wollen wir wirklich nicht.
In Bayern gibt es rund 1400 Bahnprojekte. Viele davon sind klein, einige, wie Ulm-Augsburg, ziemlich groß. Wir sprechen heute mit demjenigen, der für all diese Projekte die Verantwortung trägt, dem Leiter Infrastrukturprojekte Süd, Gerd Matschke. Hallo, Herr Matschke.
Guten Morgen.
Herr Matschke, viele Menschen können sich aktuell darauf einigen, dass die Bahn doof ist. Mögen Sie eigentlich Ihren Job?
Also ich finde gar nicht, dass die Bahn doof ist und ich glaube, viele Menschen finden das auch nicht. Also wenn man guckt, im Fernverkehr haben wir fast wieder das Niveau erreicht oder vielleicht sogar übertroffen von 2019, das war unser Rekordjahr. Und auch die anderen Verkehrsträger werden irrsinnig nachgefragt, im Nahverkehr, im Güterverkehr. Also von daher, um Nachfrage müssen wir uns keine Sorgen machen. Und das spricht schon mal dafür, dass die Bahn so doof nicht sein kann. Und auch wenn man sich die öffentliche Debatte ansieht, glaube ich, sind wir wirklich ganz stark im Aufwind, werden wahrgenommen als umweltfreundliches Verkehrsmittel, werden wahrgenommen als attraktiver Arbeitgeber. Also insofern, die These, die stütze ich nicht so ganz, aber also unabhängig davon, ja, mir macht der Job total viel Spaß, er ist unglaublich vielseitig von der Politik, was ja auch die gesellschaftliche Relevanz unterstreicht, ganz viel Technik auch, man hat sehr viel mit Menschen zu tun. Und ja, man sieht dann am Ende jedes Tages fast, dass wir die Bahn wieder ein Stück besser gemacht haben. Mit Bestandsnetzprojekten, wo wir ganz viele haben. Und ja, mit den Großprojekten dauert es, außer bei der VDE 8, noch ein kleines bisschen, bis wir ans Bauen kommen. Aber auch da, jeden Tag gibt es einen kleinen Fortschritt. Und das finde ich unglaublich befriedigend.
Jetzt haben Sie die Instandhaltung angesprochen. Wenn man über Verspätungen spricht, kommt man früher oder später auf die marode Infrastruktur zu sprechen. Sie sind schon sehr lange bei der Bahn und waren zuletzt für das Anlagen- und Instandhaltungsmanagement im Norden zuständig. Frage an jemanden, der es wissen muss. Hat man das nicht kommen sehen?
Ja klar, ich meine, das ist mit Ansage in gewisser Weise. Die Infrastruktur, die ist ja geduldig. Stahl und Beton sind geduldig, sagt man. Und ich vergleiche das immer so mit so einem Jenga-Turm. Da hat man halt immer Jahr für Jahr ein Stöckchen rausgezogen, indem man halt nicht so instand halten konnte und die Anlagen nicht so erneuern konnten, wie wir es eigentlich gewollt und gemusst hätten. Und jetzt haben wir halt leider Gottes einen Zustand erreicht, wo der Jenga-Turm ja schon ganz, ganz arg wackelt. Und wenn wir noch sehr viele Steinchen rausziehen aus dem Gebilde, dann wird er irgendwann mal einstürzen. Also ja, die Entwicklung war absehbar, aber sicherlich hatte auch der Bund gute Gründe dafür, dass er uns nicht mit den Mitteln ausstatten konnte, die es eigentlich gebraucht hat. Die Situation ist jetzt so, wie sie ist und jetzt müssen wir nach vorne gucken und das Beste draus machen.
Sie sind für knapp 1.500 Bahnprojekte in Bayern verantwortlich. Manche davon sind regelmäßig Thema in den Nachrichten. Wie gut schlafen Sie da?
Ich schlafe sehr, sehr gut. Also erstens ist in allen Projekten mittlerweile eine relativ gute Akzeptanz in der Öffentlichkeit erreicht. Ulm-Augsburg ist da ein sehr gutes Beispiel, wo die Akzeptanz sehr, sehr breit und sehr, sehr gut ist. Aber auch bei kritischen Projekten oder bei Projekten, die sehr kritisch gesehen wurden, bei einer Nordzulauf beispielsweise, ist mittlerweile der Konsens viel, viel größer und gut. Und wir tun ja auch viel und machen Anpassungen, um eben das Projekt so gut wie möglich an die Bedürfnisse auch der Menschen vor Ort anzupassen. Wir haben ein tolles Team überall und von daher schlafe ich sehr, sehr gut, weil ich mich auf die Mannschaft verlassen kann und weiß, dass unsere Projekte da in den richtigen Händen sind und auch in die richtige Richtung gehen.
Ich glaube, eine Erfahrung, die nicht nur ich mache, sondern wir alle, die bei der Bahn arbeiten, wenn man mit Freunden, Bekannten zusammen ist, geht es früher oder später los mit den Beschwerden und den Nörgeleien über die Bahn. Aber jetzt mal Hand aufs Herz, wie schlecht läuft es eigentlich wirklich?
Naja, das kommt jetzt auf die Perspektive an. Ich glaube, aus der Sicht der Fahrgäste und der Transportunternehmen läuft es richtig schlecht im Moment. Bei Pünktlichkeiten im Fernverkehr von, naja, jetzt im Durchschnitt, im Jahresdurchschnitt dieses Jahr 63%. Da kann niemand zufrieden sein mit. Und möchte jetzt nicht von Zumutung sprechen, aber die Belastung für die Fahrgäste ist natürlich schon groß und Gleiches trifft ja auch für die Transporteure zu oder für die vielen, vielen Kunden, die unsere Produkte im Nahverkehr benutzen. Klar, die Infrastruktur, die ist tatsächlich am Ende. Wir müssen da sehr, sehr viel erneuern. Ein hoher Anteil unserer Anlagen, gerade in den Gewerken, Oberbau, Gleise, Weichen, aber auch Stellwerke, sind sehr, sehr stark überaltet. Wenn Sie sich vorstellen, größter Teil unserer Stellwerke, der kommt aus den 50er, 60er Jahren. Das haben Sie beide gar nicht mehr miterlebt, glaube ich. Damals gab es noch Röhrenfernseher. Und das ist die Technologie, mit der wir unsere Stellwerke betreiben. Und von daher ist da eine Erneuerung dringend, dringend, dringend notwendig. Und das ist ein riesengroßer Berg, der sich da an Rückstau angehäuft hat in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Und insofern ist sowohl von der Außensicht, von der Kundenperspektive die Situation gerade gar nicht befriedigend, als auch in der Innenperspektive nicht befriedigend. Die alten Anlagen, die sind halt sehr störanfällig und verursachen deshalb auch viele Störungen, die wir mit kleinen und großen Baustellen dann versuchen zu beheben, was Teil des Dilemmas ist, vor dem wir jetzt momentan stecken und warum die betriebliche Situation so schwierig ist. Also ja, es ist schon eine ernste Situation. Wir müssen es jetzt entschlossen angehen, sonst, wie gesagt, der Jenga-Turm, ne, noch ein paar Stöckchen raus und der stürzt ein und das wollen wir wirklich nicht.
Und ab wann wird es wieder besser?
Also wenn die Analyse richtig ist, dass der schlechte Infrastrukturzustand ein ganz, ganz wichtiger Treiber ist und wenn es richtig ist, dass sich eben da ganz viel Rückstau angesammelt hat, dann ist das Mittel der Wahl ja eine Erneuerung der Anlagen und da weiß jeder, der so ein bisschen auf die Baustellen guckt, muss jetzt nicht unbedingt die Bahn sein, auch wenn man ein Haus neu baut, das braucht halt einfach Jahre vom Plan, bis dann die neue Anlage, die neue Infrastruktur steht. Also insofern mag ich jetzt nicht allzu optimistisch sein, dass es ganz, ganz schnell gehen wird. Wir arbeiten ja da in einem Projekt, das heißt SB-Quadrat, System stabilisieren, Betrieb beruhigen, ganz stark dran, Dinge auch neu und besser zu machen. Beispielsweise eine getaktete Instandhaltung, die viel effizienter dann arbeiten kann. Oder aber auch das, was wir jetzt machen mit den Hochleistungskorridoren eben, nicht mehr jedes Jahr 5 Baustellen an einer Strecke, sondern die Baustellen bündeln in den sogenannten Korridoren und dafür dann über mehrere Jahre, über viele Jahre dann Ruhe haben. Also das sind so Rezepte, die wir anwenden, um einerseits schnell in die Erneuerung reinzukommen und auf der anderen Seite das, ja, so kundenerträglich, kundenfreundlich mag ich nicht sagen, weil auch das ist eine Belastung, jede Baustelle ist eine Belastung, aber so kundenerträglich wie möglich zu machen. Ja, wird ein bisschen dauern. Leider, so ganz, ganz schnell werden wir uns da nicht freischwimmen können.
Wir sind bei Ihnen, weil Sie unter anderem auch für unser Projekt zuständig sind. Welche Bedeutung hat Ulm-Augsburg unter den bayerischen Großprojekten?
Na, ich würde sagen, es ist ganz, ganz vorne mit dabei und auf jeden Fall in einem Atemzug zu nennen mit der ABS 38 oder auch mit dem Brenner Nordzulauf. Also eins der ganz, ganz großen und wichtigen Projekte für Bayern und in Bayern. Ist ja auch für die örtliche Bevölkerung tatsächlich ein großer Gewinn, wenn es mal fertig steht. Fahrzeiten zwischen Ulm und Augsburg 26 Minuten oder weniger, mit Günzburg 40. Das ist natürlich ein Wahnsinnsfortschritt. Wenn man denkt, mit dem Auto braucht man eine Stunde und mit der Bahn dann ja nicht einmal eine halbe, das ist schon gewaltig, würde ich sagen. Und für die Region wirklich, die wächst dann noch mehr zusammen. Auch für Nahverkehr natürlich ein großes Plus, weil dann die Verkehre auch von der Altstrecke wegkommen und dort viel mehr Platz ist. Auch bessere Nahverkehrsangebote können dann gemacht werden. Die Umweltaspekte, klar, ist auch gut, weil wir nach neuesten Standards bauen und Lärmschutz betreiben. Das heißt, insgesamt werden wir leiser werden, obwohl wir mehr Verkehr fahren können. Also von daher für die Region, für die Menschen in der Region tatsächlich eine Reihe von Vorteilen, wenn es mal fertig ist. Und wenn wir den Rahmen etwas größer ziehen auf Deutschland oder auf Europa sogar, dann ist das natürlich auch ein extrem wichtiges Projekt, weil es Teil vom Deutschlandtakt ist und wichtige Voraussetzung vom Deutschlandtakt. Das heißt, alle halbe Stunde fährt ein Zug aus den Knoten raus und schließt dann die Metropolen deutschlandweit an. Auch das ist natürlich ein großes Plus und dafür braucht man die Strecke unbedingt. Oder auch, wenn wir die Ost-West-Achse anschauen, zwischen Paris und Budapest, auch da ist es natürlich dann Lückenschluss, der dadurch entsteht für den Güterverkehr, für den Fernverkehr. Also insofern eine große Bedeutung sowohl für die Region, für Bayern als auch für Deutschland. Man kann den Kreis auch nach Europa spannen.
Für die Zuhörerinnen und Zuhörer gerne noch zum Nachhören. Wir haben noch einen Podcast zum Deutschlandtakt mit dem Herrn Dr. Loos.
Welches ist denn Ihr Lieblingsprojekt von Ihren vielen bayerischen Projekten, ob groß oder klein?
Das ist eine Fanfrage, eine Suggestivfrage.
Nein.
Nein.
Sie müssen nicht Ulm-Augsburg sagen.
Nee, ich habe sie natürlich alle lieb und alle sind irgendwie okay. relevant. Auch die ganz Kleinen, auch wenn man nur einen Bahnübergang erneuert, dann ist der auch wichtig für die Kommune oder da, wo er ist, oder auch für den Landwirt, der vielleicht da die Gleise queren muss. Also insofern, man kann jetzt nicht sagen, die kleinen Sachen sind unwichtig, die großen sind wichtig. Alles ist wichtig und alle sind bedeutsam. Ulm-Augsburg mag ich tatsächlich gern. Also erstens, weil es sehr, sehr gut läuft, weil es einen großen Rückhalt findet, auch in der kommunalen, in der bayerischen Politik. Auch in der Bevölkerung habe ich den Eindruck, weil der Dialog, den sie da gemacht haben, sehr, sehr eng ist und sehr, sehr gut ist, weil das Projekt gut im Plan liegt und gut vorankommt auch. Trassenauswahlverfahren ist ja auf dem Weg. Und wenn alles gut läuft, dann sind wir nächstes Jahr im Bundestag und haben dort die Bundestagsbefassung und dann den Beschluss, dass wir den Plan so umsetzen können. Also von daher, ich habe viel Freude dran, nicht zuletzt auch von der tollen und jungen Mannschaft, die wir da haben in Augsburg. War ja ein paar Mal bei Ihnen zu Gast und es ist wirklich schön, wie motiviert und engagiert Sie da vorangehen. Ja, Sie werden auch wachsen im Projektfortschritt. Ja. Und ja, von daher tatsächlich auch ein sehr, sehr schönes Projekt, wo ich sehr, sehr gerne mit dabei bin.
Sehr schön. Freut uns zu hören. Früher war alles besser, hört man oft über die Bahn. Sie sind jetzt seit 1996 schon dabei. Was war denn früher wirklich besser?
Ich weiß nicht, ob es früher besser war. Es war anders, oder? Und also ich denke so überhaupt nicht, früher war alles besser. Ich meine wirklich, früher war es anders. Die Randbedingungen waren früher einfach ganz andere. Man mag jetzt zum Beispiel oben Augsburg, mag man das arg bedauern, dass wir jetzt seit vielen Jahren schon uns mit dem Projekt auseinandersetzen, erstmal politisch und seit ein paar Jahren tatsächlich auch mit der Planung. Man mag bedauern, dass das früher tatsächlich die erste Strecke zwischen Ulm und Augsburg innerhalb von 4 Jahren geplant und gebaut worden ist. Unglaublich, 4 Jahre. Ist halt 170 Jahre her. Damals hat man noch ein bisschen anders politische Verhältnisse, die wollen wir heute auch nicht mehr haben. Ja, und die Strecke, da sind halt dann auch nur 4 Züge gefahren am Tag. Ne? Also es war einfach anders und wir sind halt heute eingebettet in ganz andere politische, gesellschaftliche Rahmen und Randbedingungen. Die Anforderungen sind ganz, ganz andere als damals. Auch die Bürgerbeteiligung, die ja auch dann entsprechend, ja, tatsächlich Zeit kostet im Projektlauf, das ist eine gute Sache, ne? Weil sich die Menschen, die davon betroffen sind, gut einbringen können und das dann auch eher als ihr Projekt akzeptieren können und Zustände, ja, wie in anderen Nationen, wo dann vielleicht eher diktatorisch gebaut wird, das steht dann auch wirklich schnell und ist schnell fertig, das wollen wir ja auch nicht wirklich haben, ne? Solche Bedingungen wollte man nicht. Also insofern, wichtig ist, dass wir uns engagieren. Ich glaube nicht, dass es früher besser war, es war anders und wir machen immer das Beste draus.
Okay. Fahren Sie denn eigentlich persönlich gerne Bahn?
Ich fahre sehr gerne Bahn, ja, und bin auch natürlich als Netzkartbesitzer da oft und gern mit der Bahn unterwegs. Ich finde es einfach viel, viel entspannender. Man hat einen Sitzplatz, ich kann lesen, wenn ich müde bin am Abend, dann kann ich auch ein Nickerchen machen und kann arbeiten. Also Bahn ist schon ein tolles Verkehrsmittel. Abgesehen davon, dass man für die Umwelt halt auch was Gutes macht, wenn man das Auto stehen lässt, finde ich es viel, viel entspannter. Ich bin kein Autofahrer, eher Bahnfahrer.
Jetzt hatten Sie schon gesagt, dass die Genehmigungsverfahren langsam immer länger dauern. Was können wir als Infrastruktursparte der Deutschen Bahn tun, um bei Großprojekten schneller voranzukommen?
Ja, es dauert ja wirklich Jahrzehnte, ne? Sprichwörtlich Jahrzehnte. Und natürlich ist das, man braucht einen sehr langen Atem, sowohl wir selber als auch dann, tatsächlich auch die Öffentlichkeit und die Gesellschaft, bis das, was man für sinnvoll erachtet hat, dann wirklich da ist. Und der Zeitraum ist schon lang. Ich glaube, es sind 2 Aspekte, die wir machen können. Also einmal nach außen hin einfach in den Dialog treten. Also in den Dialog treten sowohl mit dem Bund, der uns ja beauftragt mit diesen großen Projekten, nicht nur über Projektinhalte oder wie man das Projekt vielleicht am besten schneiden könnte, sondern auch über die Randbedingungen. Da denke ich jetzt beispielsweise an das MGVG, Maßnahmengesetz, Vorbereitungsgesetz. Das war der Versuch, das alles schneller zu machen, hat sich eher als Gegenteil herausgestellt. Das hat uns mehrere Jahre gekostet. Bei der ABS 38 durften wir es ausprobieren. Aber ich glaube nicht zuletzt aufgrund unserer, aufgrund unseres Feedbacks, hat sich der Bund dann ja entschlossen im November, dass er das Projekt, das Gesetz wieder zurückzieht. Also immer im Dialog bleiben mit der Politik, im Bund, im Land, auch mit den Bürgern. Das ist ganz wichtig, gerade aufgrund der Beteiligung, die ja die Öffentlichkeit, Gott sei Dank, muss man sagen, wahrnimmt. Das ist nicht immer angenehm für uns, weil wir ganz kritische Diskussionen führen, aber es ist eine gute Sache und es ist Teil der Demokratie, dass wir das machen. Also insofern ganz viel Dialog, ganz viel erklären. Das wäre so die Außensicht und nach innen hin, klar, wir brauchen gute Leute, das ist ganz wichtig, die Projekte machen für uns oder wahrscheinlich sogar das Wichtigste. Ohne die richtigen Menschen, engagierte, fachlich versierte, klappt das alles nicht. Wir müssen dann schauen, dass wir natürlich engagiert sind, Innovationen einbringen ins Projekt, gucken, dass wir die Zeitpläne halten, also einfach zuverlässig agieren. Und auch innovative Bauverfahren beispielsweise befördern, einführen. Die Industrie, die soll sie umsetzen, aber wir können sie da ermutigen, sowas zu machen, einfach damit wir auch schneller planen, schneller bauen können. Beispielsweise BIM wäre ein Stichwort. Das hilft uns bestimmt und da sind Sie auch mit Ulm Augsburg gut dabei.
Stichwort gute Leute. Sie haben rund 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Was machen die den ganzen Tag?
Ja, es sind tatsächlich 800. Das ist, wie ich vor einem Jahr dazugekommen bin hier nach München, da waren wir gut 600, jetzt 800. Also wir wachsen wahnsinnig stark und ich finde es total klasse. Wir haben fast 40% Frauenanteil, was ich bemerkenswert finde. Was ich auch total gut finde, ist, wir haben viele, viele verschiedene Nationen. Ich habe es nicht ausgewertet, aber manche sagen so über 20 verschiedene Nationen bei uns an Bord, was wichtig ist, weil Fachkräfte brauchen wir von überall her und von daher ist es total cool. Die meisten davon sind Projektingenieure, Projektleiter, also eher mit technischem Hintergrund. Aber wir haben genauso Artenkartierung beispielsweise, also Artenspürhunde, die schauen, ob irgendwelche Reptilien, seltene Arten sich im Gleisbereich verbergen, verstecken, die dann eben entsprechend dann ausgegliedert, ausgewildert werden müssen. Wir haben natürlich auch Kaufleute bei uns, die das Ganze steuern. Wir kümmern uns um die Umwelt, wir kümmern uns um Logistik, also ein ganz, ganz breites Portfolio an Menschen. Und ich nehme an, dass die alle ganz, ganz fleißig arbeiten jeden Tag, dass die Projekte gut vorankommen.
Auf jeden Fall. Und was sind dabei Ihre Aufgaben?
Na gut, ich muss gucken, dass die Randbedingungen entsprechend da sind, dass die vielen, vielen Jungen, meistens sind es junge Menschen, Gott sei Dank, ne? Die Alterspyramide, die geht da schön nach unten auf, was sehr gut ist, weil wenn diese jungen Menschen dann lange bei uns bleiben und viel Erfahrung sammeln, dann freut uns das ungemein. Mein Job ist es, die Randbedingungen entsprechend zu schaffen, dass jeder so gut wie möglich arbeiten kann, dass die Projekte vorangehen, vielleicht die eine oder andere politische Woge auch mal zu glätten. Das ist so mein Job.
Ich würde noch zwei Abkürzungen erklären für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir sind ja bei der Bahn immer Spezialisten für Abkürzungen. Einmal ist die ABS 38 gefallen. Das ist die Ausbaustrecke 38 von München über Mühldorf nach Freilassing mit der Abzweigung nach Burghausen. Und BIM ist auch noch gefallen. Das ist Building Information Modeling. Das ist eine sehr moderne, ja, ein modernes Programm, moderne Technik, das bei der Planung zum Einsatz kommt.
Haben wir auch noch eine Folge mit einem Kollegen,
genau,
Armin
mit Kuba. Dem Armin.
Gerne auch nochmal zum Nachhören.
Lohnt sich.
Ja, unbedingt. Eine ganz tolle Sache, finde ich.
Herr Matschke, die Generalsanierung startet in Bayern voraussichtlich 2026 mit dem sogenannten Hochleistungskorridor Nürnberg-Regensburg. Sind Sie schon nervös?
Nee, nervös nicht. Aber schon, wie soll ich mal sagen, also die gewisse Anspannung ist schon da, weil es ein total wichtiges Projekt und ein wichtiges Vorhaben natürlich ist. Ziel der Generalsanierung ist ja innerhalb von 5 Monaten tatsächlich eine 100 Kilometer lange Strecke von Grund auf zu erneuern. Das heißt, alles, was jede Anlage, wir sprechen immer von Anlagen, damit meinen wir Weichen, Brücken, Gleise, Stellwerke, also jede von diesen Anlagen, die einen schlechten Zustand hat, die soll erneuert werden. Und das soll in 5 Monaten geschehen und dafür sollen dann 5 bis 8 Jahre dann keine Baustellen, keine großen Baustellen mehr stattfinden, Instandhaltung ja. Das ist für uns schon eine Herausforderung, eine große Aufgabe, diese vielen, vielen, vielen Baubedarfe, die wir da haben, so zu bündeln, dass die alle in den 5 Monaten Platz finden, dass das logistisch dann auch abgewickelt werden kann. Wir haben nicht nur Freunde mit dem Konzept, das muss man auch offen und ehrlich sagen. Natürlich ist es für die Eisenbahnverkehrsunternehmen schwierig, mit einer 5-monatigen Sperrung umzugehen. Der Güterverkehr muss zum Teil sehr große Umleiterwege fahren. Der Nahverkehr, wenn es ein kleineres Eisenbahnverkehrsunternehmen ist, der verliert vielleicht einen großen Teil seines Umsatzes während dieser Zeit und hat vielleicht Schwierigkeiten, seine Leute einzusetzen. Also 5 Monate ist schon ein langer Zeitraum. Auf der anderen Seite sehen wir keine Alternative eben aufgrund des Rückstaus. Ich habe es eingangs erwähnt, müssen wir da schnell vorankommen, müssen den Teufelskreislauf durchbrechen, wenn wir es nicht tun. Unsere Anlagen werden jeden Tag, jede Woche ein Stückchen älter und das ist dann wieder eben ein Stückchen, ein Klötzchen, was wir aus dem Turm rausziehen. Das muss aufhören und zwar so schnell wie möglich. Also insofern schon Anspannung, dass wir es gut hinkriegen, auch Anspannung, dass wir es so verträglich wie möglich gestalten können. Wir sind da in engem Dialog eben mit der Branche, mit den EVUs, auch mit den Verbänden, um zu erklären, was wir da machen, warum wir es machen, warum das so wichtig ist. Und dort den Konsens herzustellen, ist schon ganz, ganz wichtig. Und also insofern viel Arbeit, viel Anspruch auch, der an uns gerichtet wird, das gut hinzukriegen. Und insofern, ja, nervös jetzt nicht, aber ja, schon sehr, sehr gespannt auf das, was da vor uns liegt.
Wir bleiben zuversichtlich. Herr Matschke, ich hätte noch 3 Begriffe für Sie. Sie dürfen mir erzählen, was Ihnen dazu einfällt. Erster Begriff wäre Bahnbashing.
Bahnbashing ist manchmal recht populär. Und ja, im Bekanntenkreis wird man auch oft angesprochen, ne? Wir bei der Bahn, wir streiken. Dann sage ich, nee, wir streiken nicht, die GDL streikt. Das ist ein kleiner Unterschied. In Wirklichkeit, glaube ich, mögen die Leute die Bahn schon, sonst wäre der Zuspruch nicht so groß. Also insofern sind ein paar Lautsprecher, die uns wirklich bashen und die uns nicht leiden können, das sind Gott sei Dank nur wenige. Und klar, ich meine, wenn man so im Mittelpunkt der Öffentlichkeit steht und wenn man so relevant ist auch, dass jeden Tag die Leute zur Arbeit kommen, dass die Güter dorthin kommen, wo sie hin sollen, das ist kein Wunder, dass man dann kritisch beäugt wird und auch sich kritisch auseinandersetzen muss mit den Dingen. Also von daher volles Verständnis, der Kritik müssen wir uns aussetzen, müssen daran arbeiten, dass wir es besser machen. Insofern, ja, wohlmeinende Kritik immer gern, fieses Bashing braucht man es nicht unbedingt.
Bringt auch nichts, wir versuchen es ja besser zu machen. Zweiter Begriff wäre Stellwerksstörung.
Vor ein paar Minuten, glaube ich, habe ich gesagt, ne, wie alt die Mehrzahl unserer Stellwerke immer noch sind. Ist tatsächlich eins der Hauptstörungsverursacher. Die Stellwerkstechnik ist teilweise so alt, dass es keine Ersatzteile mehr gibt, also nicht mehr vom Hersteller. Wir müssen die in unser eigenes Aufarbeitungswerk einschicken, aus Altteilen dann die wieder irgendwie aufmöbeln. Teilweise gibt es die Komponenten nicht mehr. Uralte Kondensatoren aus den 50er, 60er Jahren, die findet man heute nicht mehr. Also Die alte Technik am Leben zu erhalten, das ist eine irrsinnige Herausforderung für die Instandhalter. Es gibt mehrere Dutzend Techniken und die muss ein Instandhalter, wenn der nachts um 3 rausgerufen wird, muss der die im Schlaf beherrschen und muss das Stellwerk entstören, egal ob es ein ganz modernes ist, eins aus den 60er Jahren oder eins aus der tatsächlichen Jahrhundertwende. Mechanische Stellwerke haben wir nämlich auch noch, wo Hebel gezogen werden, das muss der alles drauf haben. Also eine riesen Herausforderung. Ein großes Problem tatsächlich, weil es gestört ist, oft gestört ist aufgrund der ganz, ganz alten Technik und deshalb total wichtig, dass wir da vorankommen mit der digitalen Schiene Deutschland, so heißt das Programm, was aufgesetzt wird, um die Stellwerkstechnik, die alte, durch neue zu ersetzen. Heute geht ein wichtiger Meilenstein in Erfüllung, nämlich in Mertingen-Meitingen wird ein digitales Stellwerk eröffnet und neu in Betrieb genommen und mit richtiger Digitaltechnik drin und ganz wichtiger Meilenstein, den wir heute erreicht haben. Also es geht voran, aber auch das braucht natürlich Zeit, die vielen, vielen 100 Stellwerke zu erneuern, die wir haben.
Jetzt waren Sie mir etwas voraus. 3. Begriff ist die digitale Schiene. Könnten Sie vielleicht noch ein bisschen mehr darauf eingehen, was das genau meint, das Konzept?
Ja, digitale Schiene ist die allerneueste Stellwerksgeneration. Die ist im Wesentlichen eine Weiterentwicklung von den elektronischen Stellwerken, die wir haben. Das heißt, man muss keinen Hebel mehr umlegen, wie beim mechanischen Stellwerk, um eine Weiche oder ein Signal zu stellen. Oder drückt nicht mehr auf Tasten, wie beim Relaisstellwerk, um eben die Signale entsprechend so zu bedienen, wie man das möchte. Der Bediener sitzt vor einem Computerbildschirm und steuert es mit der Maus mehr oder weniger, also alles rechnergestützt. Und digital ist es jetzt deshalb, weil sich die Architektur von diesen Stellwerken sehr stark geändert hat. Wir übertragen das jetzt vereinfacht gesagt, die Signale vom Rechnerkern an die Weichen, an die Signale raus, an die Bahnübergänge, über Internetprotokoll mehr oder weniger, also eine völlig neue Technologie, die es aber ermöglicht, auch über sehr weite Entfernungen beispielsweise das zu stellen. Wenn Sie sich vorstellen, Sie müssen da einen Hebel drücken, das geht nur ja, vielleicht 500, 800 Meter, dann ist der Widerstand zu groß und Sie haben die Kraft nicht mehr, das zu tun. Oder auch der Stellbereich von einem elektronischen Stellwerk heute ist nicht so groß. Und eben über dieses neue Prinzip gibt es völlig neue Möglichkeiten, dann auch den Betrieb zu organisieren. Und da die Schnittstellen zwischen den Stellwerken und zwischen den Elementen standardisiert sein werden, ist es natürlich auch für die Instandhalter ein großes Plus, ein großes Vorteil, nicht mehr 10, 15 verschiedene Techniken drauf zu haben, sondern in Zukunft dann nur noch eine. Und das macht es dann viel, 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 viel leichter.
Das hoffen wir. Vielen Dank, Herr Matschke, dass wir bei Ihnen sein durften und für Ihre tollen Antworten.
Sehr gerne, hat Spaß gemacht.
Uns auch.
Ganz lieben Dank für die Insights. Bis zum nächsten Mal, Theresa.
Bis zum nächsten Mal, Andrea.